Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist der 8. Tag und wir wollen uns Mühe geben, Deutschland neu zu denken. Wollen schauen, was kann nach der Krise so bleiben, wie es vorher war? Was muss sich unbedingt ändern? Wer folgt, wer führt? All diese Fragen diskutieren wir ab 21 Uhr an jedem Werktag abends. Und wir sind dabei zu Gast bei sehr verschiedenen Menschen, die gemeinsam mit uns nach Antworten suchen. Unsere heutige Gastgeberin ist die Künstlerin Mia Florentine Weiß. Sie ist eine Künstlerin für Performance Art, manche sagen auch Konzeptkünstlerin. Ich würde sagen, Mia Florentine ist ein Gesamtkunstwerk. Normalerweise ist sie ja viel unterwegs mit ihren international gefragten Auftritten, Installationen oft. Jetzt allerdings pflegt sie die Ruhe in ihrem Berliner Atelier. Für uns hat sie sich Gedanken darüber gemacht, welche Kraft wir in Zeiten wie diesen, gerade in Zeiten wie diesen, aus der Kunst ziehen können. Es geht um Kunst, es geht um Wahrheit, es geht um Nietzsche, es geht um demokratische Kunst. Eine Kunst, die sich eben nicht im Museum versteckt und auch nicht nach der Krise uns wieder in irgendeiner Form unterhält, sondern die gerade jetzt mittendrin uns ihre Leuchtkraft zur Verfügung stellt. Jetzt, wo wir es am nötigsten brauchen, die Erleuchtung, die Anregung, den Widerspruch, vielleicht auch manchmal schlicht die Ablenkung. Mia Florentine spricht jetzt über die ursprünglichste Kraft aller Kräfte, über Kunst als systemrelevante Erscheinung.
Hallo, mein Name ist Mia Florentine Weiß. Ich lade Sie jetzt ein, in meinen Kopf und mein Herz zu schauen. Nietzsche hat mal gesagt, wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen. Und jetzt scheint es doch irgendwie andersrum, oder? Also Wahrheit in Form von Realität, in Gestalt eines Virus, lässt uns definitiv zugrunde gehen, aber ohne Kunst und Kultur. Mein erster Appell an uns alle, Kunst ist systemrelevant. Sie ist nämlich der älteste, kleinste gemeinsame Nenner, den wir haben. Und solange Kreativität in der Luft liegt, atmen wir. Und ich persönlich habe ein ganz starkes Urvertrauen in diese ursprünglichste Kraft aller Kräfte. Und in dem Zuge dieser Reflexion würde ich auch gerne dieses Wort systemrelevant ändern in humanrelevant. Kunst ist humanrelevant. Also Menschen machen ein System aus und alles, was systemrelevant ist, ist humanrelevant. Und wenn ich das jetzt praktisch denke, an mich zum Beispiel zu Hause, also ohne Bilder an der Wand, ohne Comics auf dem Klo, ohne Musik, ohne Liebesbriefe, die wir uns schreiben können, ohne Poesie, ohne Gedichte, ohne Skulpturen, ohne Zeichnungen, und witzigerweise ohne die größte künstliche Kunstinstanz, nämlich das Internet bei uns zu Hause, würde ja eigentlich alles vor die Hunde gehen. Also ist die Kunst metaphorisch der Antikörper eines jeden Virus. Ist es vielleicht, was wir da gerade machen, ist das Trauma die Therapie oder ist die Therapie das Trauma? Weil wir sind ja gerade komplett gespalten davon, dass wir begeistert sind, mal zu Hause zu bleiben. Aber auf der anderen Seite ist es auch das schier Unmöglichste, was wir aushalten können. Also wir sind komplett gespalten in diesem Gefühl. Und ich glaube, was interessant ist für uns Künstler und Kreativschaffende, wir befinden uns permanent ja in einem sehr existenziellen Gefühl. Also wir sind in einem Überlebenskampf, wir hinterfragen unseren Output, wir haben wirtschaftliche Unsicherheit, wir können mit Ängsten umgehen und kann ich vielleicht für mich sprechen, also ich bin immer konstant zwischen Verzweiflung und Ekstase und Motivation und Depression. Also diese totale Diskrepanz aus Love-Hate. Was bedeutet für mich, dass ich in dieser Krise in meiner Kernkompetenz bin? Und dieser Spagat aus diesen zwei größtmöglichsten Gefühlen, annehmen, aufbegehren, Ruhe und Panik, Ohnmacht, Aktionismus, Schaffen oder Lassen, Realität, Traum, Licht und Schatten. Damit kenne ich mich sehr gut aus. Jetzt kam nur noch ein Themenpaar dazu. Und das ist Leben und Sterben. Und das ist etwas ganz Existenzielles und etwas ganz Neues. Und wie können wir also quasi aus diesem Negativen das nutzen, in etwas Positives umzukehren? Also wie können wir die Krise jetzt wirklich als Chance nutzen? How to turn love into hate, how to turn hate into love. Und das ist ja so ein bisschen so ein Goethes Faust, der einfach ganz, ganz persönlich in uns kämpft. Aber ich habe das Gefühl, dass ich den jetzt in der Gesellschaft entdecke. Also ich glaube, dass wir uns viel mehr mit solchen existenziellen Themen beschäftigen, als wir das jemals zuvor getan haben. Also der Mensch und seine Existenz, dieses Nachdenken durch die Pandemie ausgelöst, das zieht sich jetzt durch viele gesellschaftliche Schichten. Und wenn ich jetzt an mich denke oder an meine Werke, dann müssen die immer geboren werden. Also ich kann gar nicht anders. Ich muss das machen. Ich habe gar keine Wahl. Und das kann manchmal auch unglaublich hart sein. Und ich erinnere mich an eine Erfahrung letztes Jahr, wo ich für eine Ausstellung im Stadtmuseum Berlin durch alle 47 europäischen Länder fahren musste, um Erde nach Berlin zu holen. Und das war knochenhart und war wirklich nicht leicht. Und ich habe gemerkt, wie das mich sehr hart gemacht hat. Und jetzt auf einmal durch diesen Ausnahmezustand sehe ich mich viel weicher und wärmer und vielleicht auch ein bisschen wahrhaftiger. Und das, glaube ich, ist die erste Chance dieser Krise, dass wir alle ein Bewusstsein dafür entwickeln können, für die Dankbarkeit der Dinge, die wir vielleicht sonst übersehen hätten. Also zum Beispiel Respekt vor Hochaltrigen und Kranken und Schwachen und das Wort Risikogruppe. Wer gehört da überhaupt alles dazu? Das ist unendlich und ich bin wahnsinnig dankbar, dass das mehr ins Bewusstsein rückt. Und Stichwort zum Beispiel Fridays for Futures, wo die Oma die Umwelt sau war am Ende, das hat sich ja jetzt ein bisschen umgekehrt. Das heißt, ich spüre jetzt in der Krise eine Vertrauensfrage. Und ich merke einen Wertewandel. Und der tut nicht nur mir gut, sondern ich hoffe oder ich spüre, dass den viele andere auch bemerken. Wenn man sich überlegt, wie synchron wir wie Lemminge quasi immer gleich lamentieren und sagen, ach Mensch, ich muss mal wieder Sport machen oder ich wünsche mir so sehr, irgendwie wieder mal in die Natur zu gehen oder ich habe keine Zeit mit den Kindern oder ich möchte mal einen Hund oder ich möchte einen Bootsführerschein machen oder eine fremde Sprache lernen oder Gitarre spielen. Das sind eben alles Dinge, die könnten wir jetzt ja tun. Also wir sind totale Hypocrites, weil wir auf der einen Seite was wollen und wenn wir es dann aber haben oder hätten, wissen wir eigentlich gar nicht, was wir damit anfangen sollen. Deswegen empfinde ich das als so eine Art biedermeiersches Cocooning, was wir erleben. Meine Erfahrung ist die, dieser Zeitpunkt jetzt ist so groß und irgendwo bedeutungsschwanger außen, dass es auf einmal völlig egal ist, was du machst. Also diese Wertung über dich selbst oder von dir oder dieser Erwartungsdruck. Ich muss noch diese Arbeit fertig machen. Oh Gott, da habe ich ein Interview oder das steht noch an. Oder allein im Häuslichen, was da eigentlich alles zu tun ist. Vielleicht drückt man einfach mal auf Null und sagt sich, was würde ich denn gerne machen? Und ich muss es ja im Zweifelsfall auch mit niemand teilen. Und genauso wie man das aber genau andersrum nutzen kann und sagt, Mensch, ich trete jetzt zum Beispiel mal in den Vordergrund, ich mache mal was, was ich noch nie gemacht habe. Also worauf ich hinaus will ist, mach doch mal das Gegenteil. Ich glaube, das finde ich interessant und es ist total einfach. Man könnte auch sich einfach nur im Kleinen zu Hause ja Dinge überlegen, Ich meine, wann hat man zuletzt wirklich, wenn man eine tolle Terrasse hat, die wirklich genutzt? Oder wenn man irgendwo schön wohnt, wann ist man zuletzt mal um Mitternacht spazieren gegangen, statt um 8 Uhr hektisch joggend und auf keinen Fall Pause zu machen, weil man hat ja nur 30 Minuten, weil man dann die Kinder in die Kita bringen muss. Also ich glaube, dieses Out-of-the-Box-Denken, mal was anders machen, das klingt jetzt im Prinzip auch nicht viel kreativer, als es ist, aber ich glaube, es ist es doch. Und ich habe die Erfahrung gemacht mit so Kleinigkeiten, die haben mich jetzt unheimlich glücklich gemacht und manche davon waren es wert, sie mit anderen zu teilen und andere waren aber nur für mich. Und deswegen dieses Ertrinken im eigenen Gehirn oder Hoffnung durch Kreativität, beides ist okay, weil wenn man sowieso wahnsinnig viel geleistet hat und wie ein Hamsterradmännchen funktioniert hat, dann ist es vielleicht mal Wahnsinn, einfach nur an die Decke zu starren und Netflix zu gucken und gar nichts zu machen, weil niemand was von einem erwartet. Also ich glaube, dass dieser individualisierte Prozess mit jedem von uns etwas machen kann, wenn du dich darauf einlässt. Und das ist ja das Geheimnis von Performance. Also wenn du die Momentanaufnahme eines Gefühls spürst und dann eigentlich weißt, was es mit dir macht. Ob dokumentiert oder nur erlebt, das ist völlig egal. Das ist, glaube ich, ein großes Geheimnis und ein großes Glück, was wir jetzt, sofern es uns gut geht und wir ein Zuhause haben, was ja wirklich Luxus ist, erleben können. Ich glaube, wir brauchen weniger Dystopie und mehr Utopie. Praktisches Beispiel, wie wäre es denn, wenn einfach nur mal als Experiment für einen Tag in Krisenzeiten die Tagesschau sich aufteilt? Die machen erstmal den ersten Teil Good News und die zweite Hälfte Bad News. Und das könnten ja zum Beispiel Zeitungen auch machen, dass sie vielleicht erstmal das Positive in den Vordergrund stellen und dann die negativen Sachen uns in die Ohren tropfen lassen oder in die Augen. Und es ist was ganz Einfaches, sich neu zu erfinden. Und es ist auch gar nicht schwer. Und ich glaube, das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist Angst und Schrecken. Und natürlich ist es so, dass wenn wir vor lauter Sorge nicht wissen, wie es weitergeht und man sich unglaublich Gedanken macht, auch vor allem natürlich um seine Nächsten, sind die Viren ja ein Stück weit ja der Schlüssel zur Entschleunigung plötzlich geworden. Und Zeit ist ein Geschenk, was wir bekommen haben, was sehr kostbar ist. Auf einmal ist alles möglich. Geht nicht, gibt's nicht, gibt's nicht mehr. Mir hat witzigerweise neulich eine Kulturjournalistin ein schönes Beispiel genannt und hat zu mir gesagt, also pass auf, Mia, ich finde, wenn man darstellende und bildende Kunst teilt, um jetzt nochmal wieder zurück zur Kunst zu kommen, dann haben wir auf der einen Seite die Künstler und auf der anderen Seite haben wir die Tänzer und Schauspieler und anderen Akteure oder Sänger. Und die letztere Gruppe, also Schauspieler, Tänzer, Sänger, Musiker etc., die haben einen kleinen gemeinsamen Nenner. Die haben nämlich die Sprache und die Noten. Und ihr Künstler und guckt mich dabei an und sagt, ihr seid doch alle, und ich zitiere, vereinzelt, vereinsamt und verteilt. Ihr wisst ja überhaupt nicht mehr, wohin ihr gehört. Wir sind mannigfach und das ist auch gut so. Kunst ist der unmittelbare Ausdruck von Demokratie. Es gibt nichts Unmittelbareres, weil es ist wie Gegenwart. Es ist das Spiegelbild der Gegenwart. Und es darf und muss sogar provokant sein und Tabus brechen. Also das, was vor 10 Jahren vielleicht von der Kunst erreicht wurde durch einen Tabubruch, ist heute selbstverständlich. Und das ist essentiell. Und deswegen ist auch der Wertewandel, den ich vorhin angesprochen habe, der wird von der Kunst vorangetrieben. Und insgesamt, alle zusammen, sind wir einfach diese Materie an Kreativität. Und die hält das Ganze hier am Laufen, weil sonst wären wir doch alle gar nicht mehr da. Wir würden das doch sonst gar nicht aushalten. Und für mich ist es im Prinzip wie der radikalste Dialog, den es gibt. Es ist ja wie Liebe. Kunst ist Liebe. Entweder fühlst du dich hingezogen oder es stößt dich komplett ab. Also es gibt irgendwie nie was dazwischen. Und das ist gut, weil das ist gelebte Demokratie. Kultur neu denken, das passiert ja schon im digitalen Delirium. Also wir haben ganz viele virtuelle Rundgänge, wir haben wunderbare Museen, die uns einladen, wir haben Galeristen, die sogar mit dem Fahrrad durch ihre Räume fahren und Art-Talks machen. Wir haben auch Sänger, die uns Privatkonzerte geben, wir haben Pianisten, die für uns spielen. Ich finde das super, ich finde, das brauchen wir, das gibt uns auch Kraft. Dafür sind die digitalen Nabelschnüre jetzt auch gut, aber bitte nicht für immer und bitte nicht for free. Weil ich möchte nicht aus der Krise rauskommen und dann ist Kunst oder künstlerische Arbeit was Selbstverständliches geworden und es ist ein Allgemeingut und wird dann auch als solches wahrgenommen. Ich habe bisher jetzt noch keinen Steuerberater gesehen, der online meine Steuerprobleme lösen möchte umsonst. Ich habe auch noch keinen Architekten erlebt, der mir ein Haus, ob analog oder digital, bauen möchte ohne Geld. Und auch keinen Psychologen, der mir eine kostenlose Psychostunde gibt, weil das eben in irgendeiner Form wirklich ein Beruf ist. Wenn ich jetzt sehe, was in den deutschen Baumärkten los ist, dann muss ich schmunzeln, weil ich darf das ja sagen, also ich darf mich aus dem Fenster lehnen, ich bin die Frau mit der schwarzen Baumarktkarte, weil so wie der Gastronom zur Metro fährt, bin ich eben Stammgast im Baumarkt. Und mittlerweile sind so viele Menschen dort, dass ich dringend appelliere, macht doch die Museen auf, damit die Hälfte der Menschen, die vielleicht gar nicht so wirklich im Baumarkt was brauchen, dorthin gehen können. Das würde auch auf unseren Bildungsauftrag einzahlen. Und da wäre ich wieder bei Kunst ist humanrelevant. Weil was mir nicht in den Kopf gehen möchte, einfach nur von gesundem Menschenverstand ist, wir sind geschult, dass in Museen dürfen wir nichts anfassen. Wir sind geschult, dass wir Abstand halten müssen. Also Museen sind doch prädestinierte Pandemiezentren, weil auf, ich weiß nicht wie viele Quadratmeter sind immer, ich weiß nicht wie viel Wachpersonale. Und deswegen würde ich dringend appellieren, das zu öffnen für alle. Und ich würde gleich überleiten und sagen, auch Theater und kulturelle Einrichtungen können sich ein neues Modell überlegen. Und das würde heißen, alles unter freiem Himmel, ohne Kondensstreifen. Also das Wort Open Air bekommt eine komplett neue Dimension. Nicht nur in Bezug auf Kinos, die es schon gibt, die wir einfach nur wiederbeleben könnten, sondern wenn wir jetzt einen Platz uns vorstellen und die Meteranzahl des Platzes dividieren, immer durch 2 mal 2 Meter, wie viele Menschen könnten sich dann ganz sicher auf diesen Platz treffen? Weil witzigerweise, in allen Parks sieht es doch genauso aus. Also da sitzen jetzt auch alle mit so wenig oder so viel wie Sicherheitsabstand. Also kann man doch jetzt einfach ein Mikrofon und einen Verstärker an öffentliche Plätze stellen und ein Schauspieler, ein Sänger, die Ensembles, die Theater, die könnten einfach weitermachen, Open Air. Das heißt, lasst uns doch das nutzen. Wir haben jetzt bis Oktober Zeit, den Kulturbetrieb nach draußen zu verlagern. Ich glaube, das ist eine Idee, der unbedingt nachgegangen werden sollte. Und wenn es eine Kommission dafür schon gibt, habe ich davon noch nichts gehört. Oder beziehungsweise, wo ist jetzt ein Kultur-Think-Tank, der eben aus verschiedenen Bereichen von Wissenschaftlern, IT-Lern, Künstlern, Unternehmensmenschen, wem auch immer, daraus eine Art Think Tank generiert, wie wir jetzt solche Lösungsmodelle vielleicht für die Zukunft bereitstellen können. Und wenn man an Kunst draußen denkt, dann kommt einem auch sofort Kunst im öffentlichen Raum in den Sinn. Und das finde ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Mechanismus, weil per se sind Städte für mich urbane Museen. Also sie sind ein demokratischer Ort, wo Menschen, Bürger, Touristen, egal welcher Bildungsschicht und egal welchen Alters zusammenkommen. Und die Erfahrung von Kunst im öffentlichen Raum, die kostet keinen Eintritt und die braucht wenig begleitende Pädagogik oder fast keine. Und es gibt keine Elitenkultur, so wie im Museum. Draußen sind wir alle gleich. Und ich habe seit vielen Jahren die Erfahrung gemacht, weil ich selber Skulpturen in Europa und im Ausland stehen habe, dass das ein sehr positives Zeichen ist. Also ich habe das gemacht im Zuge von sogenannten Sister City Städtepartnerschaften, dass eine Stadt der anderen ein Kunstwerk überbracht oder angeboten oder verliehen hat, je nachdem. Und das in Kombination mit einem kulturellen Rahmenprogramm ist sogar ein länderübergreifendes Momentum, mit dem man vielleicht auch in Zukunft Dinge ausrichten kann. Kurzum, draußen, wie es Spielplätze gibt, Art Grounds, also Playgrounds und Art Grounds. Ich glaube, weil viele wissen, wie schwierig das auch ist, im öffentlichen Raum Kunst installiert zu bekommen. Ein Art Ground in Städten könnte einfach dazu beitragen, dass wir konstruktive Visionen haben, dass wir eben draußen, wo es ja relativ sicher zu sein scheint, in Krisenzeiten einfach viel größere nochmal Kunstplätze errichten für uns Menschen. Und man muss auch keine Angst haben vor Improvisation, weil ich glaube, Improvisation ist das Gebot der Stunde und man muss auch immer oben drüber sein, damit ein bisschen was drunter passiert. Also ich muss das Unmögliche denken oder wagen, damit eben wenigstens das Mögliche passiert. Let's be radicals instead of robots. Ich würde mir wünschen, dass wir genauso radikal mit der Veränderung sind, wie wir jetzt diesen Shutdown hinnehmen und wie wir den solidarisch in einem Akt des Zuhausebleibens leben. Wir müssen radikal unsere freiheitlichen Ideale unserer pluralistischen Gesellschaft verteidigen und erneuern. Wir müssen radikal leben und lieben für unsere westlichen Werte, unsere Demokratie und unseren Humanismus. Und unser europäisches Menschenbild. Und ich wäre jetzt nicht ich, wenn ich nicht auch noch einen Satz zu Europa sagen würde. Also mein letzter Gedanke gilt Europa und den 47 Ländern, die es geografisch ausmacht, eben nicht nur der EU. Europa ist das größte Friedensprojekt der Welt. Und das müssen wir radikal verteidigen. Europa ist ein Versprechen an uns alle und an unsere Zukunft. Und ich habe heute mit Daniel Röder, dem Gründer von Pulse of Europe, kommuniziert und er hat einen Satz gesagt und ich habe ihn gefragt, ob ich den teilen darf. Der lautet: Die Corona-Krise ist für die EU ein Katalysator. Sie kann an Bedeutung gewinnen oder in höchste Existenznot kommen. Es hängt allein davon ab, was wir, die Mitgliedstaaten, jetzt daraus machen. Das Schlüsselwort ist gelebte Solidarität. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir jetzt wirklich alle radikal solidarisch sind und radikal umdenken. Und das müssen wir zusammen machen auf der ganzen Welt. Und nicht mitmachen gilt nicht. Ertrinken im eigenen Gehirn oder Hoffnung durch Kreativität? Und meine Hoffnung stirbt zuletzt. Es gibt eine Kraft, sie allein hat die Macht. Der einzige Ausweg aus dieser Absurdität, Kreativität. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen alles Glück der Welt. Love and thanks, Mia Florentine Weiß.
Vielen Dank, Mia Florentine Weiß, für dieses muntere und lebenskluge Plädoyer. Vielleicht lassen sich ja ein paar Entscheidungsträger in der Bundesregierung oder in den Ländern davon inspirieren. Wäre doch schön, wenn aus der Covid-19-Krise ein Summer of Love oder zumindest doch ein Summer of Art erwachsen würde. Ich wünsche Ihnen jetzt einen nachdenklichen und danach einen geruhsamen Abend. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.